Es geht gleich direkt los mit der Folge. Davor noch ein kleiner Hinweis. Wir suchen nämlich Verstärkung bei uns in der OKR-Unit. Du bist also OKR-Coach oder Coachin und möchtest Hello Agile unterstützen und in tollen Unternehmen OKR einführen, dann melde dich einfach bei mir, zum Beispiel auf LinkedIn, David Hilmer schreiben. Was wir bei Hello Agile machen, das erfährst du jetzt in dieser Folge, denn es ist ein besonderes Format, die Podcast-Triologie zum Anfang des Jahres, was es damit genau auf sich hat. Das wird dir Julia Jankowski vom Good Work Podcast erklären. Die moderiert das nämlich hier zusammen mit dem Gabriel Rath vom New Work Chat. Dazu gleich mehr. Viel Spaß jetzt bei der Folge.
Und damit hallo und herzlich willkommen im Podcast Unboxing New Work von eigentlich David Hilmer. Und ihr dürft euch gerne die Augen reiben. Nein, David hat keine neue Stimme und er hat auch keine Anpassung vorgenommen, sondern wir sind heute zu dritt am Start. Und zwar David Hilmer, Gabriel Rath und ich bin Julia Jankowski. Und zusammen gehen wir durch unsere Podcast-Trilogie. Das ist sozusagen der Teil 3. Wir haben schon 2 Folgen aufgenommen. Und an der Stelle auch nochmal ein freundlicher Hinweis darauf. Hört euch gerne mal die ersten beiden Folgen an. Es ist keine Netflix-Serie. Das wäre vielleicht ein bisschen übertrieben. Und ich glaube, man kann die Folge auch gut verstehen. Hoffentlich zumindest. Mal schauen, was passiert. Wenn man die anderen beiden Folgen nicht gehört hat, macht es mehr Sinn? Auf jeden Fall. Also Gabriel Rath, unser Gastgeber vom Podcast New Work Chat und mein Name Julia Jankowski, habe ich schon erwähnt. Good Work ist das Format, das ich begleite und David muss ich euch nicht vorstellen, denn das ist euer vertrauter, geliebter Host im Podcast Unboxing New Work. Und genug der Vorrede, wir haben hier unser kleines Experiment gestartet. Ich sage jetzt aber erstmal hallo, lieber David, wie geht's dir?
Hallo, liebe Jule. Mensch, vielen Dank für die tolle Anmoderation. Mir geht's sehr, sehr gut. Und selber?
Auch gut. Und vor allen Dingen, wie ist es denn im eigenen, wie ist denn das so, im eigenen digitalen Wohnzimmer begrüßt zu werden?
Ich finde das cool.
Findest du cool?
Macht mir Spaß, ja. Also ich war gerade eben, oder in der letzten Aufnahme, die wir ja gemacht haben, wo Gabriel dich interviewt hat, war ich ja auch Co-Host. Ich habe mich da wahnsinnig wohl gefühlt, weil ich einfach nicht die ganze Zeit irgendwie Fragen und sozusagen Reaktionen auf Fragen und alles nebeneinander hatte, sondern ich konnte mich entspannen und das werde ich jetzt auch tun.
Wer weiß, was wir vorhaben und damit auch nochmal Moin und Hallo von meiner Seite.
Gabriel, genau, also alle Gemeinheiten an Fragen, die mir nicht einfallen, die schießt du dann raus, oder? Mhm. Wir haben ja schon Namen für das, für die Sendung hier.
Grill den Hilmer.
Grill den Hilmer.
Jetzt wird gegrillt.
Genau, wir sind jetzt eingegroovt. Also ich sag mal, die erste Folge waren wir noch ziemlich brav bei Gabriel. Da waren wir noch total nett, oder David?
Mhm.
Bei mir ging es schon ein bisschen zur Sache. Da ging es schon um das Thema, was ist denn eigentlich Kultur? Herzlichen Dank nochmal für diesen riesen.
Und wie können wir die Probleme rund um Kultur lösen?
Genau.
Das war eine einfache
genau.
Frage auch.
Wie können wir die Welt retten? Und ich würde sagen, jetzt sind wir langsam auf Betriebstemperatur.
Ja.
Und Unboxing. Also David, Unboxing, auf Deutsch, auspacken. Und es gibt ja diesen Begriff, der heißt eigentlich der oder das oder die Haul. Wenn vor allen Dingen so Teenager oder ein bisschen älter als Teenager auf YouTube irgendwelche Videos teilen und zeigen, was sie sich bei DM gekauft haben oder sonst irgendwo, weil die ja keine Werbung machen und dann mal so ihre ganzen Errungenschaften. Also das Unboxing ist ja so auspacken und zeigen und in der Hall wird das dann alles nochmal ausgebreitet. Wir boxen mal dein Unternehmen auf, also Hello Agile. Wenn wir mal Unboxing Hello Agile machen, was sehen wir da so als erstes? Ja, wenn wir mal dein Hello Agile aus. Nimm uns mal mit in dein Büro, in deine Welt.
Ja, was sehen wir da? Also da könnte man ja auf so vielen Ebenen beginnen. Also erstmal sehen wir da die Erfüllung meines Traums oder meiner Ziele, die ich in meinem ganzen Leben irgendwie schon hatte. Ich habe schon sehr oft gegründet oder sowas ähnliches. Angefangen mit dem Sonnenthaler Brötchenholdienst, als ich irgendwie 6 Jahre alt war.
Und wer kennt die nicht?
Sonntags morgens immer für die Straße Brötchen holen war, ungefähr für 4 Wochen, weil mir dann mein Schlaf wichtiger war. Aber ich habe schon ganz, ganz oft gegründet oder in dieser Richtung was gemacht und mit Hello habe ich mir den Traum weiter erfüllt und dieses Mal auch mittel- oder langfristig. Also 2018 habe ich die Idee gehabt, Hello Agile zu gründen, habe damals über die Osterfeiertage sowohl Namen als auch Logo als auch Website mit einem ehemaligen Arbeitskollegen und einem guten Designer gebaut. Ja, und seitdem lebe ich hier meinen Traum. Und vor allen Dingen auch die Träume, und das ist mein großer Anspruch, auch die Träume von den ganzen anderen KollegInnen, die hier arbeiten. Wir sind inzwischen 30 Leute ungefähr.
Oder leben die deinen Traum mit?
Also richtig kann man das wohl nicht unterscheiden. Also mir ist es wichtig, ja, dass die Leute, die hier arbeiten, ihre beste Arbeitszeit im Leben haben und gleichzeitig natürlich auch mir nicht zur Last fallen, also meinem Traum nicht zur Last fallen. Nein, Quatsch. Aber also ich will, dass hier alle eine gute Zeit haben. Und das ist ja auch die Vision von Hello Agile, eine Welt, in der hier die ganze Arbeit geht. Und da muss ich natürlich als Führungskraft oder als Begründer dieser ganzen Idee dahinter stehen. Und das ist mein Anspruch, dass hier auch die Leute wirklich Spaß, Sinn, Erfüllung bei der Arbeit haben. Mhm. Ja,
was soll ich noch? Also nicht Erfüllungsgehilfen deines persönlichen, privaten Purpose, sondern da ist schon was Übersummatives dahinter.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Die Idee ist dahinter, diese Welt zu einem Ort zu machen, an dem Arbeit nicht mehr mit etwas verbunden wird, was keinen Spaß macht, was man dazu macht, um Geld zu verdienen, um Freitag bis Sonntag Spaß zu haben, sondern in dem Arbeit etwas ist, was gut ist. Hm.
Dein Podcast hattest du ja auch zunächst mit einem Freund, mit einem Kollegen gegründet, mit Daniel Reder, und dann hieß er noch Unboxing Agile. Inzwischen seid ihr umfirmiert. Werden wir Ähnliches bei Hello Agile auch erleben?
Oho. Ja, früher oder später vielleicht. Also Hello ist immer gedacht als, stell dir das Bild vor von einem Hochhaus. Und dieses Hochhaus trägt den Namen Hello New. Das ist auch die Hello New GmbH und Co. KG. Und in diesem Hochhaus gibt es mehrere Stockwerke. Ein Stockwerk ist Hello Agile, ein weiteres Stockwerk ist Hello Design von meinem Co-Founder Fabrice. Da geht es eben um das Thema Design ein bisschen mehr, aber auch mit einem ähnlichen Business Case. Wir versuchen, Menschen in die Lage zu versetzen, zu befähigen, gewisse Dinge zu machen. Entweder ein Produkt zu erschaffen, ein digitales Produkt, was ihre Nutzer lieben, und das meistens im Gesundheitssektor mit Hello Design, oder eben eine Arbeitsatmosphäre, agiles Arbeiten, agile Arbeitsweisen einführen, OKR, Scrum, Lego C-Display, Workshop-Formate, New Leadership. Das ist ähnlich, und in dieses Stockwerkmodell sollen auch weitere Stockwerke. Wir sind gerade dabei, Hey AI zu gründen, um ein ähnliches Geschäftsmodell auch für AI zu etablieren, weil wir wissen und wir lieben die Fähigkeiten von generativer künstlicher Intelligenz und wissen, dass da alle Menschen, die schon mal ChatGPT verwendet haben und die ChatGPT täglich verwenden, die wissen, dass das alles ändern wird. Aber es fehlen die Use Cases. Und da wollen wir reingehen und die Menschen dazu befähigen, wirklich nachhaltig und dauerhaft mit AI irgendwie bessere Arbeit zu leisten.
Das finde ich ganz interessant, dass du das sagst. Ich war hier neulich auch auf einer Veranstaltung von einem Unternehmen hier in Wiesbaden, du kennst es gut, bei Seibert Group. Und da ging es auch in einer Frage darum, wie kommen wir überhaupt an richtige Use Cases an? Weil, und da ist fast eine Verbindung zu dem, was du eben sagtest, Gabriel, in unserer ersten Folge, kleiner Cliffhanger rüber, die Armut der Begierde. Es gibt auch so Vorstellungsbarrieren, wofür könnte man es denn mal nutzen? Also ich setze mich jetzt mal in den User rein, der wirklich da relativ weit weg ist von so AI. Da ist ja eine gewisse Barriere, sich überhaupt mal vorzustellen, wofür könnte mir das denn hilfreich zur Seite stehen, so eine AI? Also jetzt mal sagen, okay, ich muss ein Bewerbungsschreiben schreiben oder ich muss jetzt irgendwie ein anwaltliches Schreiben aufsetzen, da kann ich jetzt mal die KI verwenden, das wird vielleicht noch jedem einfallen. Aber die Frage, in meinem Arbeitsalltag so strukturell da Use Cases entwickeln, ist ja intellektuell gar nicht so trivial. Geht das so in die Richtung, dass ihr Unternehmen, Teams darin unterstützen wollt, das erst überhaupt mal so einen Suchprozess aufzusetzen?
Ja, exakt. Also das ist genau die Ecke, wo wir rein wollen und wo auch der Need ist. Weil das Problem ist ja, dass alle Kalender voll sind bis oben hin. Und alle benutzen irgendwie ChatGPT oder Gemini oder was auch immer.
Was auch immer.
Was auch immer. Aber das nur nebenbei und hier mal vielleicht in der kleinen Projektgruppe oder da mal. Aber die Zeit, sich wirklich zu nehmen und mal 2 Tage sich hinzusetzen in ein Workshop-Format und gemeinsam das Ding zu elaborieren, ein Alignment zu schaffen, was den Wissensstand angeht, und auch mal zu schauen, was kann das noch? Wie können wir es schaffen, damit unsere Datenbank X mit unserem Kundenmanagement zu verbinden? Und das machen wir jetzt. Und das könnt ihr danach auch. Ne? Darum geht's. Weil einfach niemand, und das haben wir in vielen Umfragen auch festgestellt, dass die Leute sich einfach die Zeit dafür nicht nehmen. Und das ist ja auch klar, ich nehme die Zeit selber kaum. Ne? Mhm. Wir lernen ja alle so ein Stück weit auch das ganze Thema AI on the go, weil wir irgendwie sagen, ja, Google kommt mir jetzt, komm ich jetzt nicht weiter, ich probiere es mal mit ChatGPT. Mhm. So, und es steckt einfach eine unheimliche Power da drin. Und das ist auch so ein bisschen unser Vibe hier bei Hello. In so Formaten, die dann entweder online stattfinden oder vor Ort stattfinden, wo man sich wirklich mal 2-3 Tage hinsetzt und am Ende dieser 2-3 Tage wirklich ein ganzes Stück weiter ist, anstatt halt mal hier ein bisschen und da ein bisschen.
Weil, Klammer auf, Frage, man in 2 Tagen en bloc mehr konzentriert auf die Strecke bringt oder weil wirklich sonst immer der Schlachterkalender, der Kalender immer gewinnt, der schon voll ist. Also ist es eher so ein Selbstdisziplinierungsding oder sagst du, es passiert auch in einem Workshop was mehr ist als 10-mal eine Stunde sich hingesetzt?
Ja, klar. Es ist halt ein anderer Arbeitsrhythmus. Du hast halt
Modus.
Experten oder eine Expertin dabei, die wirklich dann auch dafür sorgt, dass es effizient ist, dass du nicht irgendwie 3 Stunden rumprobierst, sondern da hat sich jemand vorher Gedanken gemacht, und zwar Wochen, Monate oder vielleicht eine ganze Ausbildung lang, wie Dinge funktionieren. Und da musst du dann nicht irgendwie recherchieren, was du fragen könntest, sondern dann gibt es halt fertige Antworten und maßgeschneiderte Antworten auf auf sehr spezielle Fragen. Mhm. Also ich glaube, das ist alles halt vereint in einem. Mhm. Und ich kenne das halt selber von mir, deswegen habe ich ja am Ende auch Hello Agile gegründet. Weil ich irgendwie 3-3,5 Jahre durch ein Studium gegangen bin und da irgendwie, ne, man kennt es, in jedem Studium ist es das Gleiche. Du bist zwar einen Weg gegangen und bist dadurch persönlich gewachsen, aber wirklich viel gelernt. Also ich weiß jetzt nicht mehr, wie man irgendwie gewisse rechtliche Sachen, die ich aus meiner Rechtsvorlesung gelernt habe, da irgendwie einsetzt oder so. Und mir hat es viel mehr gebracht, nach meinem Bachelor gezielt einzelne Maßnahmen zu machen. 2 Tage Scrum Master hier, 3 Tage Kanban hier und so weiter und so fort. Und da ist einfach sehr viel Power drin und da glaube ich sehr stark dran.
Ich habe mal einen Spruch von Günther Jauch gehört, schon lange her, der sagte, Fernsehen macht die Klugen klüger und die Dummen dümmer. Ich glaube, mit KI ist es auch so.
Sehr gut.
Also wie erlebt ihr das? Also der Einsatz mit, der Umgang mit KI, also ihr wart bei Kalendern, also man konnte ja auch schon vor Jahren ohne KI seinen Tag und seine Woche gut planen oder war vollgetaktet. Und man kann jetzt sich genauso entscheiden, will ich mir helfen lassen oder nicht? Wie tief gehe ich rein? Also wie erlebt ihr das, Jule?
Ich finde den Spruch erstmal genial. Erstmal danke dafür. Den muss ich mir echt merken, ja. Ich glaube, der Punkt ist, und deswegen war ich da so auch angefixt von dem, was du eben gesagt hast, David, ist dieses random Ausprobieren, das ist so dieser erste fast kindliche Zugang oder Angang. Ja, ich will da mal was ausprobieren, da ist so eine neue Möglichkeit. Und dann gibt es immer so, ich sag mal ganz grob, 2 Sorten von Menschen. Die einen, die da Sorge haben, so nach dem Motto, geht da was kaputt, traue ich mir nicht zu, da mit umzugehen. Viele probieren einfach mal aus. Und dann den nächsten Schritt zu gehen und zu sagen, strukturiert zu sagen, wobei genau könnte es mir helfen, auch in einer wirklich effizienten Art und Weise, auch wirklich zielgerichteter. Ich glaube, da an der Stelle stehen ganz viele, ich persönlich auch. Ich bin jetzt zumindest schon mal dahin, dass ich mir jetzt in ChatGPT eine kleine Automation für meinen Use Case gebaut habe. Das ist jetzt noch nicht gigantisch, aber zumindest schon mal so ein kleiner Erfolgsschritt weiter im Sinne von, wofür kann es mir denn wirklich nutzen? Wie kann ich das strukturiert umgehen oder einarbeiten? Ja. Wie ist das bei euch, David?
Und da kommen wir halt Stück für Stück hin. Ne? Bei mir ist das ähnlich. Ich habe mich auch erst irgendwie für meine Verhältnisse jetzt später mit beschäftigt, einen eigenen GPT zu bauen. Aber merke halt auch, wenn ich mich damit beschäftige und wenn ich mir die Zeit rausnehme, dann hilft es auch viel. Und da kommen wir halt wieder in dieses Workshop-Format. Ich, passend zu diesem Zitat, ne, KI macht Kluge klüger und die Dummen dümmer, fällt mir noch ein anderer Spruch ein, den ich auf dem OMR letztes Jahr mitgeschnappt habe, nämlich Mittelmäßigkeit ist jetzt frei verfügbar. Also das heißt, das Thema
ist auch super.
Ne, jeder kann jetzt auf LinkedIn durchstarten.
Von Pip oder was?
Nicht von Pip, sondern ich weiß gar nicht mehr, von wem es war. Doch. Ich weiß, egal, auf jeden Fall.
Könnte jedenfalls sein.
Könnte, ja. Könnte passen, ja.
Jeder kann jetzt durchstarten und kann jetzt LinkedIn-Creator werden und das auch noch automatisiert jeden Tag 3 Posts raushauen, aber die sind halt mittelmäßig. Mhm. Und KI birgt ja das Riesenpotenzial, dass es uns alle ein Stück nach oben hebt. Jeder von uns hat jetzt einen persönlichen Assistenten, den er oder sie genau dahin bekommen kann, wo er oder sie ihn denn haben will. Ne? Ob das jetzt ist, ich brauche eine Recherche über einen Podcast-Gast oder ich brauche bitte 3 Hooks, die ich nutzen kann, um meinen Podcast auf LinkedIn zu verlinken. Oder ob das irgendwie eine Strategie ist, wie ich meinen Podcast im nächsten Jahr verdoppeln kann. Ne? Also, aber das sind natürlich alles Aufgaben auf einem Niveau, da, also mit euch würde ich mich da lieber drüber unterhalten als mit ChatGPT, aber ich habe wenigstens schon mal so ein bisschen, nicht mehr ein weißes Blatt vor mir, sondern ich habe da schon mal ein Prakti, der da drauf geschaut hat.
So. Das ist ein schönes Bild, ja. Manchmal muss man nochmal nachgucken, ob der Prakti sich das jetzt der Bequemlichkeit halber mal ausgedacht hat oder ob es wirklich so ist.
Absolut. Und ich sehe da halt riesengroßes Potenzial. Und wie gesagt, ne, wenn man sich da wirklich mit auseinandersetzt, auch über eine längere Dauer. Und das ist ja alles in den Kinderschuhen jetzt. Also die Weiterentwicklungsgeschwindigkeit ist ja rasant. Und da steckt ganz, ganz viel drin, weil wenn man dann auch nicht nur ChatGPT hat, sondern auch Make, also eine Automatisierungssoftware, und dann seine Softwares aneinander schlüsselt, da kann da so viel Geiles rauskommen. Und darum geht es auch, wenn wir so ein bisschen den Ausblick wagen ins nächste Jahr. Wir hatten ja in der letzten Folge so ein bisschen den Ausblick gewagt. Ich habe die These rangebracht, dass KI ein bisschen leiser wird. Und ich glaube da immer noch dran, dass der Hype um KI leiser wird. Mhm. Aber das, was jetzt sozusagen bearbeitet wird, das hat mehr...
Viel größer. Ja. Und die Idee wäre ja auch, wenn wir es schaffen, es eben nicht nur zu unserer eigenen Bequemlichkeit zu nutzen und zu sagen, ah, super, ja, das nimmt mir jetzt diese blöde Arbeit ab, dann stellt sich ja sofort die Frage, um dann was mehr zu tun und wo dann den nächsten Schritt hinzugehen, Gabriel. Also wenn wir das, ich guck mal zu dir rüber, wenn wir es so nutzen, wie es ja eigentlich im guten Sinne uns weiterbringen würde, dass wir sagen, die KI macht jetzt den Teil, den wir wirklich auch von mir aus in der Mittelmäßigkeit überführen können, um dann den nächsten Exzellenzschritt zu gehen.
Weil das ist das Generative ja eigentlich, ne? Nicht nur das, was schon da ist, schneller zu machen oder irgendwie zu verdichten, die Arbeit, sondern zu schauen, was ist der Next Step? Also vielleicht auch in der Business-Modell-Entwicklung mal zu gucken, was haben andere gemacht, was kann man daraus lernen? Also was können wir aus den Daten, die es gibt, einfach ziehen? Und interessant finde ich ja auch diese Beispiele von CEOs, die sich digital klonen lassen und dann diesen AI-Twin einfach haben, der mit allem gefüttert ist, was sie je gesagt und geschrieben haben. Da gibt es zum Beispiel mit Reid Hoffman, einem der LinkedIn-Gründer, auch ein spannendes Video auf YouTube. Er unterhält sich mit seinem AI-Twin sogar, der auch noch aussieht wie er und seine Stimme hat, logischerweise. Und der macht ihm sogar Vorschläge. Also das wird dann spannend, wenn das also wirklich generativ wird und wenn wir auch überlegen, wie entwickeln wir unser Businessmodell weiter, wie entwickeln wir unsere Arbeit weiter, welchen Themen widmen wir uns. Und wenn wir nicht nur Dinge, die da sind, irgendwie besser organisieren, das wäre so das Einfachste, aber wenn wir wirklich KI brauchen und gebrauchen, um uns weiterzuentwickeln. Da bin ich gespannt.
Ich habe hier neulich mit meinem Mann, wir sind übrigens ganz schön lang hier im Stockwerk AI, wir kommen gleich noch in die anderen Stockwerke, aber ich glaube, das interessiert auch viele. Haben wir uns darüber unterhalten, wie, stellt euch doch mal vor, jedes Erlebnis, was wir haben, egal, privat, beruflich, wie auch immer, in unserem Leben, hinterlässt ja einen Datenpunkt, wenn es mit Emotionen irgendwie gefüttert ist. Und ehrlicherweise hinterlässt es ja immer irgendeine Minispur von Emotionen. Jetzt vielleicht der Einkauf beim Bäcker nicht so groß wie ich stehe an einem geilen Strand. Ja? Und diese Emotion löst ja was aus in uns körperlich. Und mal angenommen, diese Datenpunkte könnten irgendwie gespeichert werden und man würde auch verstehen, wie das triggert. Und du könntest dann wirklich nochmal später in deinem Leben, in irgendeinem Zukunftsbild sagen, ich trigger das und dann habe ich nochmal genau das Gefühl von da, weil ich kenne so dieses, ja, kennt ihr vielleicht auch so, ich wäre gern nochmal 20 Jahre zurück in der Situation, wo das passiert ist, aber so richtig, also nicht nur, dass ich mich gut erinnern kann, sondern dass ich so full circle drin bin, ja, der ganze Körper, alles fühlt es nochmal, wäre abgefahren, oder? Glaubt ihr, sowas wird mal kommen? David, glaubst du, sowas kommt mal?
Ich schaue gerade in meine Audible-Bibliothek, ich habe nämlich gerade ein Buch gehört, Wo habe ich es denn, ey? Die Abschaffung des Todes von Andreas Eschbach. Da geht es ein bisschen um diese Theorie und da ist ein Gedankenexperiment sehr gut erklärt, was auch ein realistisches Gedankenexperiment ist, dass genau jemand das irgendwie versucht hat zu erreichen und am Ende, ich weiß nicht mehr, wie es ausgeht, aber also hört euch das Buch an, es ist auf jeden Fall super, super spannend und ich glaube, am Ende ist das sehr, sehr schwer zu sagen und am Ende, und sehr, eine sehr große Utopie, weil ich glaube, das funktioniert ja nicht, ne? Also, weil irgendwann, selbst wenn du einen Gedanken oder eine Emotion wieder und wieder erleben würdest, und darauf läuft es in diesem Gedankenexperiment auch hinaus, dann würde die Emotion, die du darauf hast, ja verblassen, weil es immer wieder das Gleiche ist. Das heißt, du musst gleichzeitig dafür sorgen, dass die Emotion vergessen wird, damit du diese in der gleichen Intensität am nächsten Tag wiedererleben kannst.
Ah, okay, da ist aber auch eine Hypothese drin, dass eine Emotion nur deswegen so krass ist, weil ich sie erstmalig durchlaufe. Also ich muss sie erleben, vergessen und wieder neu erleben. So ein bisschen wie beim zweiten Kind, wo jede Frau, die in den Kreißsaal kommt, sagt, ach du Scheiße, das war's. Ich hatte es vergessen. Ist jetzt nicht so positiv in Teilen.
Aber ich hätte dann eine Frage, David, und zwar, also das Thema Abschaffung des Todes, da sind wir ja bei Longevity. Ich weiß nicht, ob ihr nochmal Hello Longevity als Etage mit anbaut, als Terrasse, aber das finde ich natürlich auch ein spannendes Thema. Es gibt jetzt auch eine Netflix-Doku über Brian Johnson, den Amerikaner, der ja Millionen da reinsteckt und das alles dokumentiert, wie auch immer. Du hast davon gesprochen, dass du deinen Traum lebst. Würdest du den dann gerne noch möglichst sehr, sehr lange so weiterleben mit dieser Arbeit oder würdest du schon sagen, ich freue mich auch auf die Rente?
Oh ja, gute Frage. Also auf die Rente freue ich mich tatsächlich gar nicht und da verschwende ich überhaupt keinen Gedanken dran, weil ich noch so viel vorhabe und weil mir das so einen Spaß macht. Aber mir, also der Blick in die Zukunft macht mir viel Spaß, aber der Blick so in diese mittel- und kurzfristige Zukunft, der bereitet mir Unbehagen, weil ich Schwierigkeiten damit habe, wo gehe ich strategisch hin. Denn ihr müsst wissen, ich habe Hello Agile gegründet. Ich glaube, ich habe oft gegründet. Ich bin gut darin, Dinge anzustoßen, zu gründen, zu initiieren. So, und jetzt, wie gesagt, wir sind so 30 Leute und an der einen oder anderen Stelle fehlt mir sozusagen der klare Plan, die klare Intuition. Ah, so geht's weiter. Das ist der nächste logische Schritt. Weil ich halt noch nie ein Unternehmen von 30 auf 50, 100 oder was auch immer skaliert habe. Und weil ich auch nicht weiß, ob ich da der Richtige für bin. Ob mir das überhaupt Spaß macht. Und auf dieser Journey befinde ich mich gerade, diese Selbstentdeckungsreise, naja, was kann ich eigentlich, was will ich eigentlich und wo sind meine Talente? Und was ich meine, entdeckt zu haben, ist zum Beispiel eine Leidenschaft von mir, ist es nicht, Führungskraft zu sein. Ne? Also ich glaube und ich habe auch das Selbstbewusstsein zu sagen, ich bin eine gute Führungskraft, wenn ich mich anstrenge, aber dafür ist es mir zu wenig wichtig, irgendwie Führungskraft zu sein. Und, ne, und dafür depriorisiere ich das manchmal so ein bisschen. Ich will eher derjenige sein, der Entrepreneur im eigenen Unternehmen.
Das ist ja auch spannend, dass du das nochmal so differenzierst zwischen der Unternehmer sein, ja, den Fokus darauf zu haben. Und in meinem Bild gehört das irgendwo schon auch zwingend dazu, eine Führungsaufgabe zu übernehmen und das so ein Stück weit abzuspalten. Finde ich ganz interessant. Und vielleicht mal auf dein Thema kommend, denn die Leitfrage für heute war ja für uns auch, wie schafft man es, von ursprünglich mal dem Freelancer, der du ja mal irgendwann warst, der Solopreneur, Unternehmer zu werden. Und wir kommen auch gleich nochmal auf das Thema Agile, wie es damit weitergeht. Glaubst du, dass es sowas gibt wie einen Masterplan? Also gibt es sowas wie vielleicht auch wirklich Erfolgsrezepte oder die anderen Menschen, die das schon hinbekommen haben, irgendwie erkannt, gekannt haben, entdeckt haben? Und du musst nur noch quasi wissen, wie es geht. Also du musst Zugang, die Geheimnisse zu diesem Rezept haben. Und dann wäre ja nur quasi der Move, finde die richtigen Menschen, die dir genau das erklären oder lese das richtige Buch. Oder glaubst du, dass es eher so ist, wie du hast eben so schön gesagt, wir lernen gerade AI on the go. Gibt es nicht auch dieses Thema beim Unternehmensaufbau, weil jede Unternehmung wieder doch ein Stück weit individuell und unique ist?
Ja, ich glaube, man kann natürlich oder man sollte bestimmte Voraussetzungen mitbringen, die so eine Reise begünstigen. Ich glaube aber auch, dass es eine höchst individuelle Geschichte ist. Also damals, als ich Freelancer war, in Agenturen rumgesprungen bin, da habe ich dann irgendwie, hat mich eine Kollegin, weiß ich noch wie heute, so angesprochen, hat gesagt, oh, ich überlege mir das auch manchmal, Freelancer zu sein, aber das ist so risikoreich und was ist, wenn es nicht klappt, wenn ich keinen Auftrag kriege und so. Und ich denke mir, die Fallhöhe ist so gering, weil alle Leute suchen, damals war schon Fachkräftemangel irgendwie ein Ding, du kriegst in 3 Monaten spätestens hast du einen neuen Job, so, ne? Also mach's doch einfach, versuch's doch einfach. Dieses Thema Risiko, Aversität ist auf jeden Fall eins, aber wie gesagt, höchst individuell. Und ich war immer so, ich war dann Freelancer, aber am Ende war Freelancer genauso wie angestellt, nur dass ich ein bisschen mehr Geld hatte und nicht zur Weihnachtsfeier eingeladen wurde. So. Und meine Ambitionen waren halt andere.
Das ist ein geiles Bild.
Ja, ist ja so. Ich meine, ich hopp da 6 Monate in der Agentur rum, hab ähnliche Jobs wie andere und ja, und an der Weihnachtsfeier so, ach nee, David, du bist ja Freelancer, du kannst ja gar nicht kommen. Ja, nee, stimmt. Und ich hatte halt andere Ambitionen und einen großen Wunsch. Und ich glaube, das ist auch wieder das Thema, was wir in der ersten Folge hatten. Wie war das nochmal von Friedrich Bergmann, diese Ambition oder was?
Armut der Begierde?
Armut der Begierde oder Reichtum an Begierde. Ne? Also ich habe halt schon immer darauf hingearbeitet, irgendwann da zu stehen, wo ich jetzt stehe, dass ich irgendwie sehr selbstbestimmt arbeiten kann, dass ich meine Ideen durchsetzen kann. Und mir war der Weg des Angestellten, der erst Bachelor, dann Master, dann 3 Hierarchiestufen in 10 Jahren und dann irgendwann Führungskraft ist und dann immer noch auf den Deckel gekackt bekommt von seinem Chef. Ne? Den Weg wollte ich umgehen. Und das habe ich mir irgendwie selbst ermöglicht durch ganz viel Wille, auch Arbeit tatsächlich. Natürlich, also ich glaube, da zählt viel Glück dazu, aber auch viel Arbeit. Also ich habe natürlich auch irgendwie einiges aufgegeben und das merke ich auch jetzt, wenn ich irgendwie vor ein paar Tagen mit meinem Steuerberater zusammen saß von Hello und wir mal geschaut haben, wie viel haben wir eigentlich Umsatz gemacht und wie viel bleibt dafür am Ende hängen. Und der Steuerberater dann gesagt hat, naja David, also wenn man sich das jetzt mal so überlegt, du könntest jetzt ja auch in die Festanstellung gehen, hättest dann kein unternehmerisches Risiko und na, so groß ist es jetzt ja auch nicht, was da rausgekommen ist. Klar, weil wir Geld in Wachstum investieren. Und weil wir nicht sagen, okay, wir nehmen jetzt das Geld und sparen es und machen uns die Taschen voll, sondern wir investieren es, holen neue Leute und gehen weiter Risiken ein und gehen weiter in Wachstum. Jetzt bin ich, glaube ich, ein bisschen von der Antwort abgekommen.
Und
ich glaube,
es ist natürlich individuell. Und dann ist natürlich die Frage, warum tust du es dir an? Ich überspitze mal ein bisschen. Wir haben, glaube ich, auch viele, die sich fragen, ob das ein Weg für sie sein könnte. Also es ist ja bestimmt der schwerere Weg. Und trotzdem es ist reizvoll, du sprichst auch von Freiheit und Selbstbestimmtheit, hast aber natürlich auch Kunden und deren Bedürfnisse. Also was ist das Reizvolle am Unternehmertum für dich? Wirb doch mal dafür.
Also für mich ist es die maximale Freiheit, wie schon von dir angesprochen. Ich habe theoretisch Peace of Mind, was meine Freiheit angeht. Ich nehme mir die natürlich von Jahr zu Jahr ein bisschen mehr, weil also ich bin nicht frei, wenn ich 30 Leute angestellt habe, die und einen Kostenblock habe von, ich glaube, um die 190.000 Euro im Monat. Aber ich habe Freiheit in meiner Vorstellungskraft, was ich machen kann, was geht, was ich alles beeinflussen kann, um die Zukunft dahin zu pushen, wo ich sie sehe. Und ich glaube, das ist super schwer zu erklären. Was ist das Tolle daran, Unternehmer zu sein?
Ich geb dir mal ein Beispiel. Es gibt ja so, oder vielleicht einen Erklärungsansatz. Es gibt ja verschiedene Quellen von Macht. Ich weiß, wir haben immer so ein bisschen ambivalentes Angang beim Thema Macht. Und eine Facette von Macht ist Gestaltungsmacht. Ja, also dieses Gefühl von, nee, ist nicht nur ein Gefühl, sondern wirklich Empowerment, dass du sagst, ich habe die Form, das zu tun, auszugestalten, so wie ich es möchte. Ja, ist das vielleicht eine Quelle von Freiheit, die dich gerade so anspringt? Also dieses, ich kann es in meinem Sinn gestalten, ich kann es so umsetzen, ich muss nicht um Erlaubnis fragen, ich habe nicht nochmal irgendwie 17 Hierarchien dazwischen.
Ja. Genau, es könnte auch sein, dass du einfach ein Problem mit Autoritäten hast.
Das wäre dann eher ich.
Also tatsächlich.
Unführbar.
Also tatsächlich ist es einerseits das, dieser Gestaltungsfreiraum. den ich aber nicht wirklich habe, weil ich habe ja noch zwei Co-Founder dabei.
Ja eben, du bist ja dann doch in Kompromissen und ich bin jetzt zum Beispiel jemand, der ist in einer Anstellung, ich bin Angestellter, habe auch noch eigene Projekte und wenn du von Vorstellungskraft und Freiheit sprichst, würde ich auch sagen, dass ich eine Freiheit habe, trotzdem auch Kompromisse, aber nicht nur in der Festanstellung, sondern auch in anderen Projekten, die ich initiiere. Also irgendwo ist man ja immer in Kompromissen. Ne?
Ja, voll. Und das ist auch so ein, das widerspricht sich so ein bisschen, weil meine erste Amtshandlung, als ich gegründet habe, war erstes großes Ziel, Co-Founder finden. Weil ich es mir nie vorstellen konnte, alleine das zu machen, weil ich immer irgendwie einen Sparring-Partner brauchte. Und das ist auch gut so, weil zum Beispiel mein Co-Founder, der Fabrice, der tickt komplett anders als ich, was das Thema Risiko angeht. Ich gehe volle Kanne ins Risiko und er würde gern alles Risiko vermeiden. Am liebsten würde er sich 10 Jahre in ein Büro setzen, an ein Produkt schrauben, ganz egal, ob das später ankommt. Mhm. Und ich denke mir, lieber wir hauen es jetzt raus, auch wenn das erst ein Konzeptpaper ist, und gehen schon mal ins Marketing. Also wir widersprechen uns bei ganz vielen Punkten, wo es aber Sinn macht, dass wir uns widersprechen und wo man dann am Ende eine gute Mitte findet. Und auf einer Wertebasis sind wir alle drei auf der gleichen Basis. Was aber noch eine Triebfeder von mir ist tatsächlich, und die habe ich lange nicht so anerkannt, weil sie irgendwie eher negativ behaftet ist, ist das Thema Anerkennung. Mhm. Und ich glaube, dass da ganz viel auch von meiner unternehmerischen Motivation drin ist, dass ich einfach sehr das Bedürfnis nach Anerkennung habe. Mhm. So. Das kommt wahrscheinlich irgendwie aus der Kindheit oder so. Aber
wer hat das nicht, ne? Wer hat das nicht?
Klar, zu einem bestimmten Teil haben wir das alle. Es ist bei mir,
würde ich auch sagen,
schön ausgeprägt.
Ja, also erstmal dieses Gefühl Anerkennung, das hat ja mehrere Facetten. Es gibt ja einmal die Anerkennung im Sinne von eine soziale Anerkennung, so im Sinne von Status und wow, guck mal, der David hat es geschafft. Ja? Oder auch im eigenen Peer Anerkennung im Sinne von, du darfst mitspielen, du gehörst dazu. Mhm. Ja? Ist es eher in die Richtung, dass du sagst, es ist so, es ist eben nicht nur, ich mache hier einen coolen Job und verdiene Geld und kann tun lassen, was ich will, sondern auch, ich gehöre wo dazu und ich bin nicht nur einfach irgendwie mit dabei, sondern ich habe es mitgestaltet.
Ich glaube, das ist ein Stück weit beides. Ne? Also auch die Anerkennung hier. Und das ist ja auch das Lustige, die Anerkennung als Führungskraft, als Gründer bekommt man ja kaum. Also alle sprechen von stärkenorientierter Führung, davon, dass Lob viel, viel mehr wiegt als als das Gegenteil und dass man die Mitarbeiter eben loben soll. Und es gibt eine Studie, die zeigt, selbst wenn der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin, die mir gegenüber sitzt, in dem Moment weiß, dass dieses Lob eigentlich gar nicht authentisch ist, löst es was in ihr aus, was positiv ist. Mhm. Also Loben ist sehr, sehr wichtig so. Und ich werde natürlich als Gründer weniger gelobt, weil ich eher andersrum die Gespräche führe. aber trotzdem merke ich ja, dass es irgendwie, dass die Leute hier Spaß haben. Das ist irgendwie, wir hatten gerade vor einiger Zeit unsere Weihnachtsfeier, die war so toll und ich bin so dankbar für das alles. Ne? Und das ist ja auch ein Stück Anerkennung, die man dann irgendwie mitkriegt.
Ich habe neulich ein Interview gesehen mit einem der Pixar-Gründer, der mit Steve Jobs zusammengearbeitet hat. Und der hat eine coole Story erzählt, und zwar hat Steve Jobs zu der Zeit, es war halt auch Steve Jobs in seiner Prime, zwei Leute entlassen, zwei gute Leute, und die waren total von den Socken, warum kündigt Steve uns? Und seine Begründung war, sie haben ihn nie kritisiert. Sie bringen ihn nicht weiter. Sie können gehen.
Ja.
Und da dachte ich so, wie ist das eigentlich? Also CEOs lassen sich ja eigentlich ungern kritisieren, ne? Oder Geschäftsführer. Wie ist das bei dir mit dem Feedback? Das kann ja auch wehtun, das kann auch sehr unbequem sein, unangenehm.
Also ich empfinde tatsächlich auch, dass ich zu wenig kritisiert werde, was mich dazu bringt, irgendwie immer ein bisschen zu vermuten, dass ich das, was ich mache, gut mache oder sehr gut mache. Ich würde mir tatsächlich mehr Kritik wünschen von meinen Mitarbeitenden und meinen Kolleginnen. Also wenn ihr jetzt zuhört, haut mal raus. ich glaube, das liegt ein bisschen in der Natur der Sache, aber auch in den Formaten vielleicht. Ich glaube nicht, dass es bei uns eine psychologische Unsicherheit besteht. Ich glaube, jeder kann mir alles sagen. Aber wahrscheinlich geben es die Formate nicht her. Ich frage vielleicht zu wenig danach.
Du weißt ja, wie es ist. Das sagen ja die schlimmsten Chefs, sagen immer, meine Tür steht ja immer offen. Ja. Ich kann ja gut mit Kritik umgehen. Es gibt einen sehr schönen Spruch, David. Vielleicht ist das eine Inspiration. Das ist nur ein Spruch, der aber sehr weise ist. Nämlich, der heißt, gute Führung organisiert sich Widerstand. Und da drin steckt ja auch, dass du als Führungskraft auch dafür zu sorgen hast, weil natürlich an deiner Rolle auch eine Distanz klebt. Ob wir das nur so wollen oder nicht, ob du nur der Nice Guy bist und bestimmt der netteste Chef unter der Sonne und trotzdem bist du nun mal der Gründer und du bist nun mal an der Spitze des Unternehmens und das erzeugt, so viel New und Work können wir wahrscheinlich gar nicht drüber schreiben, eine gewisse Hemmung.
Absolut, da habe ich auch tatsächlich im letzten Jahr oft mit meiner Frau drüber gesprochen, weil sie arbeitet auch bei uns und was zu interessanten Dynamiken aufführt, weil sie sagt, also manchmal, da stehen wir da zu dritt, du lässt irgendwie einen Spruch und alle lachen und ich denke mir, hä, das war doch gar nicht lustig, nur weil ich halt der Chef bin, ne? Und ein Stück weit kann man das nicht. Also da können die Hierarchien so flach
und du hast eine Rolle,
so groß,
ja.
Ist am Ende meine Rolle. So, und wenn ich halt irgendwie einen halblustigen Witz erzähle als Chef und da sind Leute drumherum, dann lachen die halt mit. weil man halt über Stromberg-Witze lacht, ne? Cool. Und das ist natürlich auch etwas, woran ich mich gewöhnen muss. Wir hatten bei der Weihnachtsfeier, hatte jede Unit irgendwie eine coole Aufführung geplant. Ich auch, aber meine Unit war halt die Geschäftsführung. So, und Units, in denen ich beteiligt bin, die Lego C-Display Unit, unsere Abteilung für Lego C-Display, Marketing Unit, wo ich der Product Owner bin, da war ich nicht dabei. Und die haben irgendwas geplant und ich dachte, hey, ich gehöre auch irgendwie zu euch. Mhm. Aber die haben dann auch teilweise mich dann durch ein bisschen Kakao gezogen, was völlig in Ordnung ist. Aber irgendwie, also ich denke mir auch so, ey,
ich will doch dabei sein.
Ich will doch dabei sein, Mensch. Ich bin doch der David.
Jetzt bist du wieder beim Freelancer, der nicht zur Weihnachtsfeier eingeladen wird, in deinem eigenen Unternehmen. Wie schade ist das denn? Ja. Ich finde es gerade ganz witzig, mir fällt das jetzt erst so richtig auf, dass wir drei ja da tatsächlich komplett unterschiedliche Realitäten oder Perspektiven nehmen. Also Gabriel, du überwiegend in der Anstellung, natürlich auch verschiedene, wie soll ich mal sagen, Spielbeine noch, ja, die Eisbademeisters, dein Podcast, deine Auftritte. David, der Unternehmer, ich eher als Solopreneurin in einem Netzwerk. Und wie wir dann doch relativ stark um Ähnliches ringen und auch von Ähnlichen angetrieben werden. Und deswegen fand ich auch die Frage eben cool von dir, Gabriel, zu sagen, was war so der letzte Auslöser zu sagen, darf schon echt ein richtiges Unternehmen sein, was ich aufbaue.
Ja, also das ist komplett intrinsisch getrieben bei mir. Wie gesagt, ich wollte immer, ich war mal bei der Bundeswehr 4 Jahre, ich erzähle es immer wieder. Diese Dimension habe ich noch nicht erzählt. Ich war 4 Jahre da, hatte zu der Zeit kein Abi, habe in den 9 Monaten Wehrdienst mich dafür entschieden, ich möchte Offizier werden. Ich möchte nicht Unteroffizier werden, ich möchte nicht Mannschaftsdienstgrad werden, das sind so die 3 Hierarchiestufen, sondern wenn ich hier bleibe, will ich die oberste Stufe werden. Dafür brauche ich aber Abitur. Dieses Abitur würde ich gerne in der Bundeswehrzeit machen und deswegen habe ich mich erstmal für die unterste Schicht verpflichtet, für 4 Jahre, weil ich da Abi machen wollte. In dieser Zeit habe ich gemerkt, das ist überhaupt nichts für mich. Das ist das Gegenteil von Arbeit, wie ich sie mir vorstelle, aber habe es dann durchgezogen. Was ich damit sagen will, mein Ziel ist nicht der Durchschnitt oder das Mittelmaß, sondern ich will irgendwie an die Spitze. Ich will am Ende meines Lebens etwas gemacht haben, was größer ist als ich, was irgendwie, was mich überdauert. Und das ist so tief in mir drin, dass ich das gar nicht als Freelancer schaffen kann. Ich habe jetzt ein paar Ideen durch das, was ich so erlebe. Man kann natürlich auch irgendwie ein Buch schreiben, was bleibt. Und dazu brauche ich jetzt keine große Firma. Das kann mich auch überleben. Aber ich habe den Weg eben gewählt, das nicht alleine zu machen, sondern etwas Großes um mich herum aufzubauen.
Also auf jeden Fall Spuren zu hinterlassen, Delle im Universum. Ich würde sagen, wir steigen noch mal kurz in den Fahrstuhl ein im Hochhaus und halten mal an in der Etage Agile. Oder anders gefragt, brauchen wir einen neuen Aufkleber oder können wir noch Agile kleben lassen?
Ja, Jule, das ewige Thema.
Nächste Frage, wo steigen wir?
Heißt es New Work oder Good Work? Heißt es Agile oder wie auch immer? Also ich bleibe bei der These, agil ist nicht tot, auch wenn natürlich es manche Brände hinterlassen hat in manchen Bürofluren und in Kantinen, wo dann das ganze Thema falsch ausgerollt wurde. Aber es geht ja um den Gedanken. Und der Gedanke ist, dass wir Hierarchien abbauen, dass wir in der Lage sind, auf sich ändernde Umstände reagieren zu können, dass wir mit der Geschwindigkeit unserer Welt standhalten können. Und das ist, glaube ich, wichtiger denn je. So, das Problem ist natürlich, dass meine Firma Hello Agile heißt und dass Agile als Modebegriff jetzt nicht mehr so am Start ist. Aber trotzdem bleibt der Aufkleber dran, weil halt am Ende alle wissen, was damit gemeint ist. Und weil wir uns viel mehr mittlerweile durch unsere Produkte definieren. Wir haben bei Hello Agile so starke Unit Leads, so starke Units. Das Thema OKR, da sind wir irgendwie ambitioniert, Marktführer zu sein, zu werden. Lego Serious Play sind wir ganz vorne mit dabei. Scrum sind wir auch irgendwie mit dabei. Und das sind ja die Themen, die am Ende, wo die Leute auf uns zukommen. Ne, die kommen nicht mit einem, meistens kommen die nicht mit einem Problem. Keine Ahnung, mein Team funktioniert nicht, sondern die kommen mit dem Problem, wir wollen gerne mehr über Scrum wissen. Und das ist halt das Gute, dass wir da am Start sind.
Was ist dein Blick auf Agile? Wenn du ein Unternehmen, wenn du das jetzt so hörst, Hello Agile, geht bei dir im Kopf auf, Gabriel, dass du sofort an die Methoden denkst, oder ist es schon ein Stück weit verselbstständigt, dass es eigentlich so ein Eigenname geworden ist und dass du sagst, das sind einfach coole Leute, die cooles Zeug machen, dass sich das ja in gewisser Weise verselbstständigt hat?
Also ich musste an den Conny Detloff denken, der hatte lange bei Otto gearbeitet, der wohnt in der Nähe von Rostock hier, Grüße gehen raus, und hat dort in der BI, Business Intelligence, zu tun gehabt, hat auch viel mit dem Kulturwandel-Thema zu tun bei Otto, und der sagte mal, also Agilität ist eigentlich total menschlich, weil wir immer jeden Tag irgendwie versuchen, das Beste draus zu machen und schauen, dass wir dazulernen, und ne, wir, mit Familie ist jeder Tag chaotisch. Man guckt, wie man vorwärts kommt, man schaut automatisch auch zurück. Man reflektiert das vielleicht gar nicht immer, das sind so Automatismen. Ja, es ist wie bei New Work, glaube ich, man muss gucken, was meinen wir damit. Man muss sehr klar werden, was ist es, was wir verbessern wollen, und nicht nur über die Sache an sich reden. Dann ist auch ein New Work nichts wert oder ein Good Work, sondern wir müssen ganz genau hinschauen. Ich halte nach wie vor sehr viel von Agilität als Prinzip, agile Methoden da, wo es hilft. Ne, das muss man sich eben anschauen. Das ist ein Werkzeugkoffer gewissermaßen. Aber dieses Mindset, dieses lernende Mindset auch dahinter, diese Offenheit, damit auch verbunden Optimismus, also das sind auch Dinge, die mir wichtig sind. Und eben auch gerade in dieser aktuellen Zeit zu schauen, wie gehen wir mit Rückschlägen um, mit Widerständen, mit Krisen, mit Unwissenheit, Unsicherheit. Also die Zeiten werden ja immer herausfordernder, ne? So wie David sagte, wir können gar nicht mehr so leicht sagen, wo wir hinwollen. Früher hatten wir gesagt, wir bauen uns eine Vision und schauen, wie wir da hinkommen, ne? Und heute ist selbst das schwer zu sagen, also das ist mein positives Zukunftsbild. Das ist, da sind viele Dinge zu berücksichtigen. Umso schöner, wenn man ein Team hat, mit dem man das besprechen kann, und zwar ganz offen und ehrlich. Und danke auch, dass du hier so offen, David, das heute mal besprochen hast in deinem eigenen Podcast. Ich glaube, das ist sehr wertvoll für die, die zuhören, hier nicht nur eine Marketing, New Work, Agile Show zu bekommen, sondern wirklich mal die Dinge zu benennen und vielleicht auch ein Stück weit anzuzünden oder zu starten, weil diese Diskussion, die darf ja gerne weitergeführt werden.
Mhm. Und da bleiben wir auch mal beim Thema, ich packe nochmal was raus. David, weißt du, was meine erste Verknüpfung war mit dir?
Erzähl.
Kannst du dich erinnern?
Ja, David.
Ja, David, der DJ.
Ja. Ja? Ah.
Also das heißt, auch wieder eine Verbindungslinie zwischen dir, Gabriel. Du bist ja auch, hast ja auch lange die Bühne gerockt. Ja? Und für mich war David immer der also erstmal ein super DJ ist und der vor allen Dingen auch sich total cool mit Events und Entertainment auskennt und da auch echt coole Gedanken hat. Und wie viel Schippen Entertainment, DJ, Vibe ist denn jetzt in dem, was du tust? Also, oder so nach dem Motto, ist das sequenziell, das war halt eine andere Phase in meinem Leben und das hat mit heute gar nichts mehr zu tun. Aber bist du immer noch so ein bisschen gedanklich, ich nehme das mal als Metapher, am Turntable und hast da total Bock drauf, dass auch Dinge spürbar, erlebbar sind in euren Workshops?
Also das finde ich eine wahnsinnig gute Frage, die gerade viele mir auslöst. weil
es wird jetzt emotional.
Es wird jetzt, Achtung. Jetzt wird es emotional.
Lass alles raus.
Musik. Weil natürlich das Thema als DJ auf der Bühne im Mittelpunkt zu stehen, unheimlich viel damit zu tun hat, als Trainer vor 12 Teilnehmenden, die was lernen wollen, im Mittelpunkt zu stehen. oder auf einer Bühne zu stehen vor 100 oder 200 Leuten, die irgendwie einen schönen Impulsvortrag hören wollen oder einen kleinen Lego-CD-Display-Workshop erleben wollen. Im Grunde ist es das Gleiche, nämlich am Ende mein Anspruch, den Leuten, die mit mir Zeit verbringen, die sich ihre Zeit für mich freinehmen, die beste Zeit zu bescheren. Ne, es geht darum, dass die Leute am Ende rausgehen und sagen, das hat sich richtig, richtig gelohnt. Egal, ob das ein Impulsvortrag ist, irgendwie im Motel One ein Gin Tonic Tasting mit DJ-Muck im Hintergrund oder ob das halt irgendwie ja, eine Weiterbildung ist. Also ich glaube, da hast du einen Punkt getroffen, Jule, der ist sehr in mir drin und damit sozusagen auch im Anspruch und in der Kultur von Hello, dass dieses Thema Entertainment ganz groß mitgeschrieben wird. Weil wenn ich mich informieren will, dann lese ich ein Buch oder eine PowerPoint. Aber wenn ich irgendwie in einem Workshop oder in einem Training bin, in der Weiterbildung, dann geht es nicht nur um Information, sondern um Information im Zusammenhang mit Entertainment.
Und Begeisterung, ne?
Begeisterung. Ja. Und da sind wir wieder bei unserem AI-Modell hier mit den Datenpunkten der Begeisterung. Ja? Mach doch da mal dicke Begeisterungsdatenpunkte in den Köpfen der Menschen.
Ja, darum geht's. Das ist, danke für die Frage.
Zack, Sinn des Lebens. Schon geklärt, Gabriel. Nächstes Leben, Parallelleben. Welchen Job würdest du machen?
Ich jetzt? Welchen Job ich nochmal machen würde, den ich noch nicht gemacht habe?
Oder parallel, ja. Oder alles ist möglich. Also wir müssen, das Schöne ist, du musst dich auch gar nicht entscheiden. Also der Sparkassenverband muss jetzt auch nicht Angst haben, dass du sofort kündigst, sondern alles ist denkbar, ja.
Fällt mir spontan jetzt nichts ein. Ich bewundere ja manchmal diese Abenteurer, die einfach mit dem Fahrrad um die Welt fahren und sich Sponsoren suchen. Das finde ich schon cool, sowas.
Auf dem Gepäckträger von Jonas Deichmann.
Ja, ich finde Abenteuer, also damit habe ich mich im letzten Jahr viel beschäftigt, vielleicht auch das Leben so ein bisschen wie ein Abenteuer zu sehen und mit einer Offenheit und mit einer Neugier die Dinge anzugehen. Aber generell, ich würde irgendwas mit Reisen machen, die Welt sehen, Menschen kennenlernen, unterschiedliche Sichtweisen und Philosophien kennenlernen und vielleicht auch, ich würde, glaube ich, Learning Journeys machen, wenn ich mal so drüber nachdenke. Ich finde das auch immer toll, wenn Raphael Giegen nach Japan fährt mit Leuten und dafür Geld bekommt. Sowas würde ich, glaube ich, machen.
Perfekt, oder? Alles richtig gemacht.
So, ich würde also New Work, Arbeit und Reisen verbinden und vielleicht meine Frau mitnehmen. Dann hatten wir beide was davon. Und ihr?
Ja, David, was würdest du machen? Also wir haben ja Let Me Entertain You, ist auf jeden Fall schon mal gesetzt. Was käme noch dazu?
Also ich glaube, ich würde mehr versuchen, irgendwie früher herauszufinden, was ich wirklich, wirklich will und da irgendwie reingehen und dann mehr Gas dafür geben. Weil was ich gelernt habe in meiner ganzen unternehmerischen Journey ist, wenn man etwas wirklich, wirklich will, dann schafft man das auch. Und das ist wirklich erstaunlich und fast, ich sage jetzt mal nicht übernatürlich, aber erstaunlich, was man alles schaffen kann, wenn man sich das wirklich, wirklich vornimmt und wirklich dranbleibt. Und eine Energy goes where energy flows oder so heißt der Spruch, das funktioniert. Und das habe ich immer wieder bewiesen bekommen. Wenn ich halbherzig was mache, dann ist das eben am Ende halbherzig. Und wenn ich das mit vollem Einsatz mache, dann funktioniert das auch, wirklich. Mhm. Und das, wenn man sich was vornimmt, dann schafft man das auch. Und ich glaube, wenn ich das früher im Leben gewusst hätte, dann würde ich jetzt wahrscheinlich ein bisschen woanders stehen, was aber nicht heißt, dass ich jetzt, wo ich jetzt stehe, unglücklich bin, wie gesagt. Mhm. Aber Jule, wo würdest du denn landen?
Also ich habe ja so ein paar Guilty Pleasure und ein Guilty, also erstmal muss ich sagen, ihr dürft jetzt echt lachen, weil ihr habt jetzt sofort Kopfkino, ich weiß es. Ich wäre auch gerne DJen. Ich finde das so arschcool.
Das kannst du doch noch machen. Cool. Kannst du noch jederzeit machen.
Wir wohnen zufällig beide in Wiesbaden,
jetzt alle
Jule.
Vorstellen. Ja. Okay, dann würde ich aber erstmal machen Embrace Your Grey, wie meine Freundin Anna würde meine Haare
nicht mehr färben. Djankowski wäre dann dein Name. Die Djankowski. Das wäre doch perfekt.
Djankowski. Cool. Ja, ich finde es schon, ehrlich gesagt, schon sehr cool. Und ja, wie du das eben so beschrieben hast, es hat schon viel Verwandtschaft. Und ansonsten muss ich sagen, bin ich schon extrem happy. Ich habe mit meinem Podcast tatsächlich große Ambitionen. Da wirklich die Oprah Winfrey der Businesswelt zu werden, das haue ich jetzt einfach mal so raus. Ja?
Geil.
Nicht weniger als das.
Hm? Ich meine, also du bist ja auf dem besten Wege und ich würde ja fast sagen, wie weit geht's noch? Weil, also ich meine, das, was du hast ja in 2024 irgendwie extrem Gas gegeben, was den Podcast angeht und das auch zu Recht. Also,
wir dürfen uns auch mal alle gegenseitig hier applaudieren.
Voll.
Für die Podcasterei.
Aber echt. Ja. Meine Mutter hat immer gesagt, ich will, das Wort ist mächtig, sprich's einer leis und still, die Berge kann's versetzen, das eine Wort, ich will. Der eine Satz, ich will. Also, in die Richtung geht's, oder, David und Gabriel?
Ich kenne nur den Spruch, wer sagt, ich will, der kriegt was auf die Brille.
Nein, und wir haben ja alle drei eine Brille. Also in dem Sinne, ihr beiden, wir drei, mal gucken, was wir da so reinschreiben mit dem Wollen in 2025. Und ihr, liebes Publikum, liebe Hörerschaft, ihr meldet euch bitte fleißig und sagt, war das Format cool, super cool oder extra cool? Und wenn es nicht cool war, schreibt es natürlich auch.
Dann machen wir es vielleicht Ende 25, Anfang 26 nochmal.
Ja.
Schauen wir mal.
Ich find's auch und ab dann wär's eine Tradition.
Und ganz ehrlich, wir müssen uns auch mal nochmal treffen und das Thema Live-Podcasting in Angriff nehmen.
Auf jeden Fall.
Aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ihr erlaubt mir, ich will mir ein bisschen Schnittaufwand ersparen und lasse jetzt hier meinen Abspieler reinlaufen, damit ich nachher nicht so viel im Schnitt machen muss. Ganz kurzer Teaser noch von meiner Seite. Nächste Woche gibt es hier eine Special-Folge, denn ich war letztes Jahr, und da darf ich endlich drüber reden, Teil einer ZDF-Dokumentation. Ich habe meine Lebensrealität mit jemandem getauscht, die überhaupt aus einer ganz anderen Welt kommt, nämlich mit der Editha von der Caritas, und habe da 3 Tage Caritas-Arbeit gemacht und sie war 3 Tage Geschäftsführerin bei Hello Agile. Hört euch das bitte an und bis dahin oder ab 9. Januar könnt ihr euch das auch anschauen in der ZDF-Mediathek. Sowas wie Frauentausch, nur auf ZDF-Niveau. Ich habe es selber noch nicht gesehen, aber ihr könnt es auf jeden Fall anschauen.
Cool.
Danke, dass ich den Teaser noch unterbringen durfte. Es war toll mit euch.
Leute. Super. Danke.
Cool.
Bis dahin.
Bis bald.
Ciao, ciao.
Dankeschön. Bis dann.
Tschüss. Ciao.